Und beim Zivildienst habe ich jeden Tag da in diesem Krankenhaus gewichst.
Echt? Mhm,
jeden Tag. Da auf war ich
Toilette süchtig oder
ja,
wo, oder?
Ja.
Aber ich sag mal zum Beispiel, ich kenne nur einen einzigen Schwulen überhaupt, der sagt, Taylor Swift ist seine Queen.
Echt?
Also ich kenne fast sonst niemanden, der sie so krass
hat. Ja, oder?
Jemand, der beidseitig bespielbar ist.
Ist so bespielbar.
Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ+-Podcast und der Podcast, bei dem ihr anonym via Telonym unsere Themen bestimmt. Und mit dabei ist natürlich wie immer meine zweite Titte, nämlich Pierre Daly.
Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Daly, geht's Ihnen gut?
Ja, mir ging's noch nie besser, jetzt wo ich mit dir hier wieder sitze, in der Hollywood Tramp Zentrale.
Oh, ist das nicht süß? Ja, und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und wir haben wieder richtig viel vor, denn es kamen wieder jede Menge Nachrichten via Telonym. Und wir werden auch heute was Revolutionäres machen, aber dazu kommen wir gleich. Und bevor wir das machen, machen wir immer so, dass wir am Anfang die Einstiegsfrage haben, was wir zuletzt gehört haben. Und ich würde sagen, damit fangen wir heute an, bevor ich hier auch nochmal die Termine raushaue, die kommen und nochmal auf alles hinweise, wo ihr uns findet und wie ihr via Telonym teilnehmen könnt. Reden wir erstmal über Musik, Pierre. Was hast du zuletzt gehört?
Ja, also yalla. Ich muss sagen, diese Woche stehe ich so ein bisschen zwischen zwei Stühlen, weil ich habe wirklich einen Song irgendwie gefühlt die ganze Woche rauf und runter gehört.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Das ist aber so ein bisschen nostalgisch jetzt. Und zwar Nelly Furtado mit Say It Right.
Oh nein.
Because, ich weiß nicht, also Nelly Furtado ist ja gefühlt schon seit ein paar Jahren irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Mm. Und sie kam ja so ein bisschen durch so ein TikTok-Trend irgendwie so ein bisschen durch so eine Speed-Up-Version irgendwie wieder zurück. Und irgendwie, ich weiß nicht, bin da letztens wieder drauf gestoßen und ich habe mir den Song angehört und dieser Song, der hat in mir irgendwie so krass was ausgelöst. Ich weiß gar nicht was. Aber dieser Song ist einfach, den muss man sich einmal so komplett anhören, in so einer Mood irgendwie. Und das kickt einfach anders.
Ich finde, das ist auch einer der wenigen melancholischen Songs, die auch im Club super funktionieren. Also es hat so ein bisschen so einen Vibe wie zum Beispiel Paparazzi von Gaga oder so Piece of Me von Britney oder so. Das ist so ein bisschen so düster.
Ist so ein bisschen Pop. Zwar auch eintönig, aber irgendwie so, ich weiß nicht, da ist so viel drin in diesem Song.
Ja,
einfach
voll.
Richtig geil. Und das gab mir einfach richtig Nostalgie.
Ja,
und
das war ja auch so ihr Peak. So das Loose-Album, das war einfach der Höhepunkt ihrer Karriere.
Ich hoffe auch, dass sie irgendwann nochmal ein Comeback macht, weil ich war damals so verliebt in diese Frau. Das ist unnormal.
Ich fand die auch richtig, richtig cool. Und was war das Zweite?
Das Zweite, Madison Rose.
Ach, witzig.
Sie hat das ja einen neuen Song gedroppt, Idolize.
Ja.
Und den finde ich auch so gut, den Song.
Ja, der ist auch echt geil. Den packe ich jetzt auch mit in die Playlist, weil wir haben ja eine Playlist, liebe Kinder. Ihr wisst es ja mittlerweile. Alles, worüber wir reden, landet in dieser Hollywood Tramp Podcast Playlist, weil wir können ja die Songs hier nicht anspielen, weil dann wird der Podcast direkt gesperrt wegen Urheberrecht und hast du nicht gesehen. Und deswegen dachten wir, das ist auch eine schöne Lösung, dass ihr nicht suchen müsst, sondern einfach nur in die Playlist rein müsst.
Und den Song, den habe ich halt auch diese Woche oder letzte Woche, Freitag, glaube ich, wann der rauskam, entdeckt. Und den finde ich halt auch mega cool. Aber wir haben irgendwie, glaube ich, gefühlt schon tausendmal Madison Rose in dieser Playlist drin.
Ja, das kann gut sein, weil wir sie ja so hypen. Dabei ist die echt richtig klein. Also die ist ein richtiger Geheimtipp. So, ne? Ich habe sogar mit der geschrieben.
Hab
ich
das erzählt?
Ja, weil die hat mal irgendwann so einen Aufruf gemacht und meinte so, ja, Booker in Europa, ich will unbedingt in Europa spielen. Und dann habe ich ihr geschrieben und gesagt, ich bin Veranstalter in Deutschland. Wenn irgendwann mal jemand dich für eine Tour oder irgendwas hierher holt, sag mir Bescheid, weil ich würde dich gerne für die ein oder andere Party buchen. So. Und das geht nur, indem sich ja alle dann an den Kosten beteiligen. Also ne, dann teilt, keine Ahnung, dann kommt sie einmal mit einem Flug her und hat dann vielleicht 20 Auftritte und ne, so, und weil alleine kann man sich das nicht leisten, kannst du dir vorstellen, wenn du so einen Flug USA, Deutschland und ne, so, das ist dann wieder zu teuer für eine Person, die eigentlich keiner kennt, weil du musst als Veranstalter auch immer bedenken, wenn ich sie auf ein Plakat schreibe, kommt jemand wegen ihr, und bei ihr würde ich sagen, nicht wirklich viele, weil sie einfach unbekannt ist.
Aber trotzdem, ihre Musik ist so krass und so international. Also sie ist total underrated einfach.
Voll. Ich hoffe, dass sie noch so einen Durchbruch hat irgendwie. Vielleicht ist ja bei ihr wie mit Kim Petras, dass das so Stück für Stück
Ja, kommt. Wobei ich auch sagen muss, ich finde das irgendwie auch immer voll cool, wenn man so einen Künstler hat, der irgendwie so voll so ein Geheimtipp nur ist.
Ja.
Weil das ist irgendwie immer so, man zeigt das so anderen Leuten und die anderen finden das irgendwie voll krass und keiner kennt die aber dann irgendwie und...
Ja, vielleicht muss man die ja trotzdem buchen.
Ich meine, die ist heftig. Gucken, also passiert. Ihr letztes Album, wie hieß das?
Mega.
Icon? Nee, warte mal, wie hieß das?
Das hieß, oh Gott, aber das, allein das Cover war ja so geil, dass sie ja so von oben bis unten
also,
bemalt.
Das ist so heftig einfach nur, das ist so ein krasses Dance-Album.
Technicolor hieß
Technicolor,
das.
Technicolor, ja. Das
müsst
so,
ihr euch
so
reinziehen,
gut,
da ist wirklich jeder Song geil. Genau, können wir, bevor ich meinen Song sage, ganz kurz, bevor wir zu lange über Musik reden, nochmal eingehen auf Kim Petras und Nicki Minaj, weil wir haben ja letzte Woche gesagt, da hatten wir ja so ein Snippet gehört und wussten nicht, ob es wirklich die finale Version ist. Was sagst du jetzt zu der finalen Version von Alone?
Also, ich muss...
I just wanna give it to you all night.
Also das Ding ist, ich finde es nicht so schlimm wie die ganzen Hater jetzt. Also alle sind so, oh mein Gott, das ist der schlimmste Song ever.
Ja.
Finde ich nicht. Ich finde den eigentlich, also ich sehe das so ein bisschen neutral. Ich finde ihn irgendwie gut, aber ich habe ihn jetzt auch nicht überdurchschnittlich oft gehört.
Ich auch nicht, muss ich sagen. Also ich skippe den sogar in meiner Playlist, komischerweise.
Ja, also.
Das liegt aber auch daran, dass der Song einfach auch extrem vorhersehbar ist und irgendwie auch so vor sich hin plätschert, finde ich. Ne?
Ja.
Das ist leider, ich finde, das Ding ist, ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht, so wie die Hater, aber ich finde, wenn man überlegt, was Kim Petras allein auf ihrer Slut-Pop-EP für Dinger drauf hat und wenn man überlegt, was Nicki Minaj für Bretter rausgehauen hat, hätte diese Kombi einfach viel explosiver sein müssen.
Finde ich auch, ja. Ne? Da hätte mehr kommen müssen und Kim Petras, ey, was die schon alles gedroppt hat an Songs, so habe ich rauf, die Halloween-EP rauf und runter.
Übelst.
Wirkt icy. Also wirklich, ich habe die so gesuchtet, aber der Song, der ist halt da, aber...
Ja, der Song wäre geiler, wenn das Nicki Minaj Featuring Kim Petras wäre. Also wenn Nicki beide Dinger rappen würde und sie würde nur den Chorus singen, weißt du so, dann hätte der Sinn gemacht. Aber so ist das irgendwie so.
Aber ich will den trotzdem gerne mal im Club hören. Also ich hoffe,
ich bin auch gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Wenn ihr das hört, dann habe ich ihn wahrscheinlich schon in Köln und Mannheim gespielt. Aber dann ist ja am. Ja, kommen wir doch mal kurz zu den Terminen, bevor ich sage, was ich zuletzt gehört habe. Am 6. sind wir in Berlin im Gretchen. Da ist Gaga in The Queens, was aber bedeutet, wir haben ja sozusagen den Countdown wieder mit gemischter Musik. Dann gibt es sozusagen den Hauptpart, da wird halt ein bisschen mehr Gaga gespielt und auch die ganzen Perlen, die halt nicht im Club laufen. Und das Closing macht dann Ploizibel, die süße DJ-Maus, die auch hier im Podcast war. Und die spielt dann wieder gemischten Pop. Also denkt bloß nicht, dass es nur rein Gaga ist, 6 Stunden oder so. Aber Gaga-Fans kommen auf ihre Kosten. Und wir haben ja den Superfan-Floor und da spielen wir jede Stunde eine andere Queen. Und das widmen wir diesmal den Pop-Prinzessinnen. Das heißt, die erste Stunde ist Ava Max, die zweite Stunde ist glaube ich, Kim Petras, die dritte Stunde ist Charlie XCX und die vierte ist Dua Lipa, also die neuen Princesses of Pop. So. Und genau, das macht der X-Brain, der kommt aus Leipzig und ist auch ein richtig geiler DJ. Und was soll ich sagen, genau diese Woche, ich habe Großes zu verkünden, lieber Pierre, ich habe jetzt diese Woche startet das eigene Ticketing von Hollywood Tramp, also ich habe mir so ein Ticketsystem bauen lassen von super talentierten jungen Jungs, die mir nebenbei immer alle einen lutschen, damit es for free ist, ein Scherz. Und das hat einfach auch den Grund, dass die Leute, also wenn ihr ein Ticket kauft für meine Partys, geht halt relativ viel Geld an Gebühren ab, die sind aber inkludiert, die seht ihr nicht. Das heißt aber, der Veranstalter muss die zahlen. Und alles wird ja teurer und das versuche ich zu umgehen. Ich will halt die Ticketpreise um Gottes Willen nicht anheben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, eigenes Ticketing macht Sinn und dadurch geht auch alles schneller, einfacher und alles ist übersichtlicher. Und das heißt, diese Woche, also wenn ihr jetzt den Podcast hört, irgendwann in der ersten Maiwoche geht das online und dann sind auch alle kommenden Termine drin und da gibt es so ein paar richtig krasse Highlights. Also wir machen eine Party zum CSD in Berlin am CSD-Samstag und es wird eine geile Rooftop-Party zum CSD in Frankfurt geben und also richtig viel wird noch passieren, nichts vergessen, die Beyoncé-Aftershow-Party in Berlin und Hamburg jetzt auch, Entschuldigung, in Köln und Hamburg, nach Berlin kommt die alte ja nicht, ich glaube 15.06. Köln, 21.06. Hamburg, ja, also da kommt jede Menge diesen Sommer, ich freue mich schon drauf.
Das wird ja Crazy. Also ja. Ich möchte das allererste Ticket über das neue Ticketing kaufen.
Das, ja, und das bitte ausdrucken und aufhängen.
Genau.
Ja, und es wird in Hamburg einen Truck geben. Das habe ich noch gar nicht erzählt.
Wirklich.
Ja, dazu kommt dann auch noch mehr. So, jetzt, bevor wir jetzt, guck mal, jetzt sind wir schon fast bei 10 Minuten und haben noch gar nichts richtig besprochen ja, hier.
Wir setzen unsere Prioritäten eben richtig.
Ist so. Deswegen sage ich jetzt auch nochmal, was ich gehört habe. Bei mir sind es nämlich auch zwei Sachen, die ich heute unbedingt erwähnen muss. Also mein Song, den ich zuletzt gehört habe, ist von Bree Runway. Die kennt man vielleicht, wäre so ein bisschen, die war doch auch Vorgruppe jetzt von, oh Gott, habe ich schon, von Lizzo war die Vorgruppe, wer auf dem Lizzo-Konzert war, okay. Die davor war Bree Runway und da gibt es einen Song, sie hat halt auch richtige Banger, aber der ist so ein bisschen chilliger, da ist Somebody Like You, der ist irgendwie schön, den kann ich jedem nur empfehlen, aber ich muss für jemand anders noch Promo machen, weil ihr wisst ja, ich sage ja immer wieder Jessie Ware, Jessie Ware, Jessie Ware und jetzt ist das Album erschienen, ich durfte das nämlich vorher hören und wenn ihr den Podcast hört, ist es aber seit Freitag schon draußen. Und ich habe so einen geilen Link von Universal bekommen, dass ich es vorab hören kann. Und ich habe es mir heute angehört. Und es ist so, so, so gut und geil. Und ich kann es nur empfehlen. Es ist einfach Disco, Disco, Disco.
Okay, krass.
So, das wirst du auch lieben, glaube ich,
Pierre. Da bin ich gespannt.
Ja, weil du magst die ja auch, oder?
Ja, doch.
Ja, deswegen, die packe ich jetzt nicht in die Playlist, weil die ist, glaube ich, schon mehrfach vertreten. Aber ja, das kann ich euch nur. Ich glaube, Feels So Good heißt das Album. Es ist richtig gut.
Lieben wir.
Lieben wir. So, und jetzt kommen wir zu euren Nachrichten, weil ihr schreibt uns ja immer fleißig anonym via Telonym und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Da könnt ihr uns ohne App und weiteres direkt eine Nachricht über Telonym schreiben, so wie das die meisten Hörer, Hörerinnen machen. Und euch ist ja vielleicht aufgefallen, dass wir in den letzten paar Folgen immer wieder irgendwie mit, also uns Kritik rausgepickt haben, die wir vorgelesen haben. Und wir haben auch selber so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das jetzt so ein bisschen Überhand genommen hat, weil meistens so, wir lesen die Kritik vor und dann kriegen wir massig Telonym-Nachrichten von Leuten, die uns halt zustimmen und dem Kritiker sozusagen widersprechen. Und ganz viele haben sich jetzt in letzter Zeit darüber aufgeregt und meinen so, ey, teilweise sprecht ihr zu viel mittlerweile über die Kritik. Und wenn man mal bedenkt, wie viele positive Nachrichten kommen und dann sind da so 2, 3 Kritiknachrichten und ihr befasst euch so viel damit, ist das schon teilweise nervig. Und ich lese jetzt mal eine Nachricht vor, weil ich finde, die fasst das ganz gut zusammen. Und danach machen wir was Revolutionäres und das verrate ich gleich. So, ich lese das mal vor. Hallo Friends, ich möchte nur kurz konstruktives Feedback anhand einer Beispielfolge geben. Folge 160 ist 1 Stunde 11 Minuten lang und es dauert ganze 27 Minuten, bis man vom Feedback-Thema Sprachgebrauch wegkommt. Viele dieser polarisierenden Themen verbreiten sich sowieso 24/7 auf Social Media, bis man es nicht mehr hören will und kann, aber wegen dem Algorithmus es dennoch hören und sehen muss. Euer großer Vorteil hier ist, dass ihr echte Menschen seid und entscheiden könnt, was ihr in den Podcast packt. Die meisten Zuhörer würden euch wohl auch attestieren, dass ihr eine vernünftige Einstellung zum Leben habt und auch, nee, und euch genug Vertrauen entgegenbringen, um zu glauben, dass ihr keine boshaften Absichten habt. Daher denke ich, dass das Hörerlebnis für alle gesteigert werden kann, wenn ihr alle Kritik- und Feedback-Nachrichten in 2 Minuten zusammenfasst und dann vielleicht jeweils noch mal 1, 2 Minuten dazu Stellung nehmt. Jede Woche dieselben Themen für 30 Minuten mit den gleichen Argumenten abzuarbeiten, wird sich sonst wohl irgendwann in den Vorspul und dann in der Hörerstatistik abzeichnen. Die Geschichten von Telonym und euren Einordnungen sind wahrscheinlich für jeden das Highlight des Podcasts und sollten meiner Meinung nach mehr in dem Vordergrund stehen. Vielen Dank für eure Arbeit und euer offenes Ohr. Und damit sage ich Amen, danke, oder?
Amen.
Er oder sie sagt doch alles, was man dazu sagen muss. Deswegen haben wir auch jetzt beschlossen, wir lesen ab jetzt Kritik nur noch vor, wenn wir der Meinung sind, dass das uns und unsere Hörer, also dass es wichtig ist, weil vielleicht alle was falsch machen oder weil alle was dazu lernen oder ne, es gab ja so ein paar Sachen, wo wir auch gesagt haben, oh Gott, ne, das stimmt, das haben wir irgendwie voll falsch eingeordnet, da können alle was draus mitnehmen, aber dieses blöde einfach nur loshauen und sich an einzelnen Wörtern aufhängen und so, das, dem geben wir jetzt hier einfach keinen Raum, weil wir auch merken, dass so viele Nachrichten dann auch sich drüber aufregen, warum wir uns darüber aufregen, weil es einfach unberechtigt ist für viele. Und das Ding ist ja letztendlich, das Schöne ist ja, wir müssen uns ja alle nicht einig sein. Ich sage immer, es ist schön, mit Leuten am Tisch zu sitzen, wo man nicht in jedem Punkt der gleichen Meinung ist. Aber wenn das Menschen sind, die man halt für gute Menschen hält, dann kann man sich ja auch in Punkten widersprechen, so wie wir beide, oder?
Das finde ich auch. So. Mic Drop.
Mic Drop und Ghetto Faust.
Genau. So, damit haben wir jetzt den Deckel drauf gemacht und das Thema ist jetzt weg. So.
Ja, ist so, ne? Dann kommen wir zu den anonym via telonym neuen Themen sozusagen.
Genau, genau.
Hey ihr beiden, ich bin eine von den wenigen Zuhörerinnen, die regelmäßig jeden Sonntag dabei ist. Durch Freunde und Bekannte habe ich seit über 10 Jahren Kontakt zur Community und auch zu schwulen Themen. Was ich früher so mitbekommen habe, ging es immer darum, wer top und wer bottom ist. Auch bei Paaren war es meist so, dass die Rollen klar verteilt waren. Mittlerweile höre ich immer öfter, dass die meisten worse sind. Nehmt ihr diese Entwicklung auch wahr? Was meint ihr, woran das liegt? So, mit Verse ist natürlich versatile gemeint, also jemand, der, ich erkläre das immer gerne für Leute, die halt vielleicht nicht wissen, ja, oder?
Jemand, der beidseitig bespielbar ist.
Ist so bespielbar. Das ist auch richtig geil.
Ja, ich sag ja immer, Sex ist wie Grillen, man muss das Stück auch mal wenden. Das Stück Fleisch.
Oh Gott, wieso ist das so wahr? Aber ja, es ist wirklich so. Darf ich meine Theorie kurz dazu sagen? Ja. Ich glaube einfach, dass mit der Zeit dieses Stigma um Bottom anscheinend sich so ein bisschen löst. Also ich glaube, dass immer weniger Leute ein Problem damit haben, zuzugeben, dass sie halt auch passiv sind. Das war ja lange gelabelt mit negativ einfach gelabelt, ne, so. Und ich glaube auch, dass generell auch viele Passive vielleicht öfter auch mal wechseln und denken sich so, ja, ich probiere das auch mal aus, so, weißt du, top zu sein. Also ich glaube, dass vielleicht die Menschen generell ein bisschen offener werden, was ja auch Sinn macht, wenn man bedenkt, dass man heutzutage viel mehr Pornografie konsumieren kann in viel kürzerer Zeit als früher.
Ja, also das Ding ist, letztendlich kennt man ja keine Zahlen und man weiß ja nicht, ob das jetzt nur in der Wahrnehmung so ist oder ob tatsächlich mehr Leute jetzt worse sind als vorher.
Das stimmt, ja.
Aber ich glaube auch, dass gerade so die Jüngeren, also die neuen Generationen grundsätzlich viel offener an sowas rangehen und auch gar nicht so in Schubladen denken.
Ja, das stimmt.
Also
ich habe auch letztens mit einer Freundin gesprochen und die hat mir erzählt, dass ihr Mann, die sind also ein bisschen älter und haben Kinder und die machen sich halt jetzt schon so ein bisschen über das Porno-Konsumverhalten der Kinder sorgen, wenn das mal losgeht, weil sie dann noch erzählt hat, dass er halt meinte, früher war das ja wirklich so, du hast dann so das Geld in die Hand genommen, bist in eine Videothek, musstest dich ja für ein Porno entscheiden, weil du konntest ja, das war halt teuer so, und das Ding musste ja dann auch das Richtige sein. In diesem Porno waren vielleicht 3 verschiedene Settings enthalten, so vielleicht sagen wir mal 6 verschiedene Typen. Und das war halt das, was du dann gesehen hast, und hast es vielleicht 1-2 Wochen oder Monate nicht mehr gemacht, ne, weil es halt auch kostenintensiv ist oder man muss das heimlich machen, bla. Und heute nimmst du ja einfach dein Handy, gehst, weißt du, online und kannst innerhalb einer Stunde so viel Pornografie durchgucken. Ich glaube schon, dass da so ein bisschen, dass das auch dazu führt, dass Leute einfach auch offener werden, weil die einfach auch viel mehr gesehen haben, weißt du, so wie auch das Thema Fisting, was wir hatten. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen so dieses Tabu-Ding verliert, weil einfach dann Leute haben früher nur drüber geredet und sich vorgestellt, wie es wohl wäre, eine Faust im Arsch. Aber jetzt guckst du halt Pornos an und denkst du, ja, okay, ist, ne, so, ist was für mich oder eben nicht.
Jetzt, wo Pierre Daly im Podcast darüber gesprochen
machen's hat. Machen es eh alle.
Alle, wirklich. Alle.
Also ich habe auch von all meinen Freunden gehört. Nein, Spaß.
Alle so, oh, du hast mich irgendwie voll auf den Geschmack gebracht. So.
Die Fisting-Beauftragte.
Ist so.
Aber ja, ich habe, also ja, wie du schon sagst, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, dass man denkt, es gibt mehr Verse, aber ich habe auch das Gefühl, dass Leute generell einfach auch offener sind.
Ja, ich denke das auch. Und ich habe ja selber auch, I came from the bottom.
Ja.
Und jetzt bin ich halt auch Verse eigentlich. So,
ja.
Also ich glaube, dass sich das auch irgendwie mit der sexuellen Erfahrung irgendwann auch so ein bisschen, ja, verändert dann auch.
Ja, voll. Das glaube ich also auch.
Ja.
Okay, dann kommen wir mal zum nächsten. Und das ist zum Beispiel ein Feedback zum alten Thema, was ich sehr wichtig finde. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Hey, es geht um die Person, die sexualisierte Gewalt durch den Vater erlebt hat. Bitte nicht einfach die Mutter darauf ansprechen oder Kontakt zum Täter aufnehmen. Vor allen Dingen, Letzteres kann so viel Schlimmes auslösen, wenn man das macht. Dann nur mit professioneller Begleitung. Es gibt extra Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt. Ich habe selbst mal in so einer gearbeitet. In Hamburg wäre das für Männer zum Beispiel Basis, Prävent. Ich weiß nicht, ob das zwei verschiedene, aber ich glaube, es ist Basis.prävent. Gibt in jeder größeren Stadt auch online. Die sind kompetent, anonym und kostenlos. Wir haben dort Menschen teilweise einmal beraten oder jahrelang begleitet. Alles ist möglich. Ich kann der Person das nur empfehlen. Dort kann man jede Frage besprechen und muss sich keine Sorgen bezüglich der Familie oder Job machen. Alles Gute. Weil wir haben ja, also dadurch, dass wir uns nicht auskennen, haben wir ja gesagt, okay, ne, das ging ja um die Geschichte, wo der Hörer, die Hörerin sexuelle Gewalt durch den Vater erlebt hat und man hat sich gefragt, warum die Mutter das nicht mitbekommt oder ob man es der Mutter sagen soll, weil es hieß ja, die Mutter ist sehr alt und ne, vielleicht sollte man es ihr jetzt nicht mehr sagen und sie soll friedlich sozusagen ins Grab gehen, anstatt mit so einer...
Ich glaube, ganz so alt war sie jetzt auch noch nicht.
Aber du weißt schon, wie ich meine, so sagt man es ihr jetzt noch, ne, macht man dieses Fass auf. Und wir haben ja gesagt, so ja, man muss sich irgendwie der Familie anvertrauen oder vielleicht, wir haben uns auch gefragt, ob die Person mit dem Täter noch irgendwie im Kontakt steht und so. Deswegen ist es auch wichtig, finde ich, das hier vorzulesen, weil mir war das gar nicht bewusst, dass man das dann sozusagen erstmal vermeidet. Aber ja, jetzt, wo ich es lese, macht es halt Sinn. Also bloß nicht direkt wieder Kontakt zum Täter aufnehmen, sondern erstmal vielleicht professionelle Hilfe suchen.
Naja, wobei wir ja aber auch aus dem Sachverhalt nicht genau rauslesen konnten, ob das Opfer die Eltern noch regelmäßig besucht. Also ja. Wir wissen ja gar nicht, ob das Opfer mit dem Vater sowieso regelmäßig in Kontakt steht.
Das war ja
oder
die Frage.
Also es
ne?
war alles noch so ein bisschen offen irgendwie und genau.
Ja, das war halt das, was wir tatsächlich nicht herausfinden konnten. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ich glaube, da kommen auch noch ein, zwei Nachrichten dazu. Aber klar, es hat auch viele bewegt. Also es gab auch sehr viel Feedback dazu. So, aber kommen wir zur nächsten Nachricht, oder?
Ja.
Hallo, ihr Podcast-Uschis. Hoffe, ihr habt einen schönen Freitag. Ich liebe es ja vor allem, wenn ihr über Popmusik und Charts diskutiert. Deswegen haue ich mal eine entsprechende Frage raus. Gut, jetzt, nachdem wir 10 Minuten über Musik geredet haben, ne? Auf die ich selbst keine Antwort habe. Warum ist Taylor Swift so erfolgreich? Mit ihrem letzten Album hat sie ja gefühlt jeden Rekord gebrochen, den es zu brechen gibt. Mega krass auch, wie sie Ticketmaster einfach mit dem Andrang auf ihre Konzertkarten lahmgelegt hat. Aber ganz ehrlich, I don't get the hype. Mich persönlich spricht ihre Musik so gar nicht an. Und irgendwie kann ich auch mit ihrer Person nicht viel anfangen. Sie ist für mich nie durch krasses politisches Engagement aufgefallen oder durch tolle Fashion-Statements oder erinnerungswürdige Performances. Aber vielleicht ist es auch genau das, was sie so ansprechend macht. Dass sie nicht super, dass sie nicht super exzentrisch ist. Oh, schwieriges Wort. Wenig Kanten hat und so viel Freifläche für ihre Fans bietet, um zu interpretieren, wer sie ist. Und obwohl sie Multimillionärin ist, hat sie immer noch etwas von dem Mädchen von nebenan, oder? Bin gespannt auf eure Meinung. Galli Grü.
Ja, da fragen wir doch direkt mal unseren Musikexperten, woran hat sie gelegen?
Wo ist der Experte? Kommt der noch? Ja, ich will ja unsere Zuhörer nicht langweilen mit Musikwissen. Ich bin jetzt auch nicht der alles weiß, aber ich würde sagen, dass das schon was damit zu tun hat, dass sie halt als junges Mädchen tolles Songwriting gemacht hat, womit sich jeder identifizieren konnte. Und sie ist halt auch sie ist ihre eigene Hörerin sozusagen. Also das, was sie durchlebt hat, haben die Hörer auch durchlebt und können sich mit ihr halt komplett irgendwie so befassen. Und ich glaube auch, dass sie dadurch, dass sie auch so ein bisschen aus dieser Country-Ecke kam, ist sie so ein bisschen auch so die Helene Fischer, weil die hat es auch geschafft, so was so ein bisschen Unsexiges in den Mainstream zu bringen und selber aber auch diesen Spagat zwischen Pop und Country zu schaffen. So. Und ich finde, heute nimmt man sie gar nicht mehr als Country-Sängerin wahr. Also gut, war sie jetzt in der Form ja auch nicht wirklich. Aber und ich glaube, dass sie im Gegensatz zu allen anderen, also überleg mal, in der Zeit, wo sie halt groß wurde, waren die Stars ja so, guck mal, Beyoncé, das kannst du nicht sein, weil man sie halt für so eine Übergöttin hält, ne, so. Und, keine Ahnung, Lady Gaga auch, das war wie von einem anderen Planeten. Und alle Stars waren zu der Zeit so ein bisschen so unnahbar, ungreifbar. Und sie war halt so eine Person, wie die Hörer oder die Hörerin sagt, so dieses Mädchen von nebenan. Und das war halt zu dem Zeitpunkt war sie eine der wenigen. Und ich glaube, sie hat einfach jetzt über die Jahre mit Qualität auf jeden Fall gesiegt, weil sie ja wirklich richtig gutes Songwriting macht. Und ich finde schon, dass sie sehr politisch ist, weil sie auch mit dieser Klage gegen diesen Radiomoderator, der sie ja irgendwie bei einem Foto am Arsch gepackt hat und so, da hat sie sich ja krass durchgekämpft. Sie hat ja dieses riesen Skandal-Ding mit ihren Musikrechten, dass sie gar nicht die Rechte an ihren Songs hat. Deswegen hat sie ja dann den Krieg erklärt und gesagt, ich nehme alle Songs nochmal in Taylors Version auf. Und es gibt ganz, ganz viele Interviews, und das ist eigentlich das wirklich Spannende an Taylor Swift, wo sie ganz viel über die Geschlechter spricht. Also, dass eine Frau halt, ne, wenn irgendwie ein Mann was macht, dann ist er selbstbestimmt. Wenn eine Frau das macht, dann ist sie halt zickig, ne, so. Und wenn ein Mann das macht, ist es clever. Wenn eine Frau das macht, ist es berechnend und so. Und das bezieht sich halt sehr auf diese ganze, sag ich mal, Berufsschiene, wie halt Männer und Frauen behandelt werden, und bietet eigentlich ganz vielen Leuten die Stirn. Also, ich finde, dass sie schon sehr politisch ist, ohne jetzt groß irgendeine Flagge hochhalten zu müssen. Das ist so meine Einschätzung. Vielleicht labere ich auch nur Scheiße, da müssen die Swifties mich hier korrigieren.
Also ich muss ganz kurz dazu sagen, ich habe ehrlich gesagt auch nie verstanden, wo dieser Riesenhype herkommt. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil sie einfach auch als Künstlerin meiner Meinung nach relativ unproblematisch ist.
Ja.
Also sie kommt so von diesem Country-Image und ist so irgendwie das fröhliche Mädchen von nebenan. Und hat auch meiner Meinung nach jetzt nicht so wirklich Skandale gehabt. Also wie eine Lady Gaga, die irgendwie Judas am Karfreitag droppt oder so, hat sie halt eigentlich nicht viele Skandale, so finde ich. Und gerade in Amerika, sie ist halt so dieses weiße Mädchen. Und ich glaube, die strenggläubigen Amerikaner, die teilweise ja wirklich, ja, die finden das halt irgendwie gut, glaube ich. Ja. Dass sie macht so ihre Musik und sie ist irgendwie so eine Radiokünstlerin. Aber ich sag mal zum Beispiel, ich kenne nur einen einzigen Schwulen überhaupt, der sagt, Taylor Swift ist seine Queen.
Echt?
Also ich kenne fast sonst niemanden, der sie so krass feiert.
Ja, die macht halt aber auch mega gutes Songwriting. Also ich glaube, wenn du in den jeweiligen Phasen, wo die Alben rauskamen, das Gleiche durchlebt hast emotional wie sie, dann war das so dein Soundtrack. Und ich glaube, das verbindet vor allen Dingen ganz viele Mädels mit ihr. So, weil die halt sagen so, ja, damals war ich irgendwie 20 und heartbroken und ihr Album war genau dasselbe, weißt du? So. Ja. Aber ich finde, sie wird halt immer besser. Also ich muss sagen, jetzt das Midnight-Album ist für mich zum Beispiel, ich war ja auch nie so Taylor Swift-Fan, aber das ist für mich so das geilste Album. Also ich sage, ich weiß, dass viele andere Alben geiler finden, aber für mich ist das jetzt so, ich meine, was für Songs wird Taylor Swift schreiben, wenn die erstmal 40 ist, weißt du, noch mehr Lebenserfahrung hat. Also ich glaube, das wird noch richtig interessant mit der.
Ja, bestimmt. Aber ich glaube, dass ihr Erfolg auch daher rührt, dass sie eine ganz, ganz große Hetero-Fanbase auch einfach hat, weil sie einfach, ja, wie so eine Helene Fischer einfach auch so im Mainstream einfach, ja, fest etabliert. Das ist so wie Adele.
Ja, bei Adele.
Da weiß man, also die macht mega gute Musik, aber die verkauft Millionen Platten, obwohl das kein anderer Künstler
heutzutage schafft. Ja, weil die so unproblematisch sind.
Genau.
Ja,
die sind so da und alle finden die toll und die breite Masse kauft einfach, glaube ich.
Und die erzählen halt Geschichten, die man so greifen kann. Also so ein Adele-Song, den verstehst du halt sofort, wenn du die Lyrics auch einmal mitgelesen hast. Dann ist sofort klar, worum es geht meistens. Während bei vielen anderen das ja manchmal so kryptisch ist oder auch gar nicht so die Aussage so im Vordergrund steht. Und ich meine, bei Beyoncé scheint ja alles so komplett verschlüsselt zu sein. Da musst du schon studiert haben, um zu wissen, was die will. Das ist halt da der Reiz. Aber das ist halt entsprechend auch vom Sound auch nicht so zugänglich wie so eine Ballade von Adele, glaube ich. Aber ja, das ist so unsere Einschätzung. Kannst du ja vielleicht sagen, ob du mit der zufrieden bist.
Genau.
So. Hey, ihr kleinen Rosetten, kennt ihr das, wenn ihr verschwitzt in den Supermarkt geht, die Haare sitzen nicht und man schleppt sich irgendwie ganz unsexy mit den ganzen Einkäufen ab und genau dann läuft man seinem Crush über den Weg und denkt sich so, fuck, so möchte ich von dir nicht gesehen werden. Schönen Sungay. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Also es muss auch nicht der Crush sein, das ist
aber so ein richtig hotter Typ auf einmal.
Es ist immer, wenn es nicht sein muss.
Ist so.
Weißt du, es ist auch so, keine Ahnung, dann klingeln 10-mal irgendwelche Leute an der Tür und es ist so die Nachbarin von nebenan und einmal siehst du aus wie Scheiße, dann klingelt plötzlich irgend so eine heiße Sau an deiner Tür und will irgendwie, weiß ich nicht, einen Schlüssel oder so.
Oder wenn man am Sonntag Essen bestellt, manchmal, also du hast echt so 10-mal irgendwie sieht der Lieferant einfach so voll Durchschnitt aus und dann einmal gehst du wirklich richtig zerzaust auf dem Sonntag, gefühlt nach 10 Stunden Feiern, an die Tür. Und dann steht da einfach so ein richtig hotter Lieferant.
Ja.
Also,
ja, deswegen bin ich meistens so, also wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs bin, versuche ich schon immer so auszusehen, dass ich sage, so, wer wäre die schlimmste Person, die du jetzt treffen könntest? Kannst du so vor der, kannst du dich so präsentieren? Okay, gut, ne, so. Aber es gibt ja manchmal, wie die Person schon sagt, es kann auch sein, dass man vorher im Gym war, komplett durchgeschwitzt ist, vielleicht im Gym auch nicht geduscht hat, sondern gerade auf dem Nachhauseweg ist, um zu duschen. Und genau dann kommt jemand, passiert natürlich auch oft. Mhm. Aber deswegen vermeide ich das immer. Manchmal, wenn ich auch mit meinem Freund unterwegs bin, sage ich auch mal so, ey, so, wenn uns dann mal jemand sieht, dann wäre es schon cool, wenn wir nicht aussehen wie die letzten Penner. So.
Ja, wobei ich sagen muss, mir ist das relativ oft eigentlich auch voll egal, wie ich privat so. Also ich laufe ganz oft in Jogginghose auch mal schnell in den Supermarkt und so. Und
ja. Ja, ich bin, ja, ich muss auch sagen, also ich, in meinem Gym wurde ich jetzt auch letztens von jemandem angesprochen, der auf meine Partys geht und der meinte dann so, hey Barry, und ich gehe mal auf deine Partys und bla, und ich war dann so, oh scheiße, so, weil, keine Ahnung, ich glaube, ich selber, ich weiß gar nicht, ich sehe im Gym jetzt auch nicht scheiße aus, ich habe ja einfach nur Sportsachen an, ne, aber es ist so ein Ort, wo man so denkt so, oh, weiß nicht, man drückt halt und zieht eine Grimasse und du kannst einfach so krass beobachtet werden. So, da kann man gucken, welche Geräte macht er, wie lange macht er die, wie viel Gewicht schafft er, so, weißt du, gibt er richtig Gas oder chillt er nur am Handy? Und es sagt, ich glaube, genau das ist es. Wie man sich im Gym verhält, sagt derbe viel über dich aus eigentlich.
Ja, weil das halt so ein intimer Moment eigentlich auch ist. Da ist man so eigentlich so für sich und möchte auch so anonym sein irgendwie. Ich weiß nicht.
Ja, weil
das
man,
ist kein Ort, wo man andere Menschen, auch in der Sauna, du willst eigentlich in der Sauna auch nicht Leute treffen, die du kennst.
Ja, weil du tust ja was für dich und deinen Körper. Und dann, weißt du, du bist so bei dir halt. Ne? Ja. So, deswegen verstehe ich auch immer nicht so Leute, die dann so zu dritt oder viert trainieren, weil das würde mich voll rausholen aus diesem Flow. Also zu zweit geht noch, aber ja, das, ich glaube, wir kennen das alle. Aber das sind halt die Risiken im Leben. Und ich muss auch oft sagen, dass man selber findet es immer ganz schlimm und der andere findet es dann meistens wahrscheinlich süß, dass die Person dann so verschwitzt und ein bisschen wuschelig aussah oder so.
Man ist ja selbst auch immer sein größter Kritiker.
Ist so. So, hey, ihr kleinen Fötzchen. Oh mein Gott, ich bin durch den Podcast von den Kaulitz-Brüdern auf das Buch von Bill gekommen und habe es während meiner Rachentzündung. Was ist denn eine Rachentzündung?
Rachenentzündung?
Ja, aber dann fehlt ein EN, wenn das Rachenentzündung.
Das musst du doch dir dazu denken dann. Das musst du doch wissen.
Die ich mir auf der Snacks, ach so, dann ist es eine Rachenentzündung. Okay, ich lese es nochmal vor. Also, und habe es während meiner Rachenentzündung, die ich mir auf der Snacks an Ostern im Bergheim geholt habe, durchgesuchtet. Also muss es eine Rachenentzündung sein.
Eher ein Tripper vom Blasen, würde ich sagen.
Danach musste ich alles nachschauen, MTV Music Awards, Interviews von damals etc. Ich weiß auch nicht, aber damals haben die mich null interessiert. Wenn überhaupt, habe ich eher Daniel Kübelböck und Britney Film im Kino verfolgt. Tokyo Hotel ging irgendwie total an mir vorüber. Nun zu meiner Frage. Beim YouTube nachschauen, bin ich auf ein Interview von dir und der von dir, du persische Prinzessin, gestoßen. Oh mein Gott, Barry, du hattest sie. Darf ich fragen, wie sie auf dich gewirkt haben? Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber bei Bill weiß ich nie so recht, ob der jetzt total abgehoben oder einfach nur leicht geschädigt durch den viel zu frühen, viel zu krassen Erfolg war. Über eine kurze Anal- Lüse. Deinerseits würde ich mich freuen. Love you. Okay, witzig. Also erstmal können wir über diesen Tripper reden oder was er da hat. Also er war auf der Snacks, das ist ja halt eine Sexparty und dann hat er sich da irgendwie was entzündet. Also du bist mir vielleicht eine.
Ja, also.
So eine Hörer haben wir,
und
ne?
Vor allem unter dem Deckmantel Rachenentzündung. Genau. Nee,
Rachentzündung steht hier. Ja, ich, Gott, was soll ich dazu sagen? Also ich kann eigentlich gar nichts Negatives über die sagen. Ich hatte die ja dreimal im Interview. Ich habe insgesamt, glaube ich, Bill, glaube ich, fünfmal getroffen. Aber dreimal habe ich die halt interviewt. Und beim ersten Mal war es halt auch richtig witzig, weil das war hier in Hamburg in so einem Apartment, wo die den ganzen Tag Presse gemacht haben. Und das war das erste Mal. Ich war auch entsprechend aufgeregt, weil ich so wie du dachte, vielleicht sind die auch mega abgehoben, weil die halt auch Weltstars waren. Die waren ja mal wirklich USA, Europa, ganz in der ganzen Welt berühmt. Aber das war, also ich kann im Rückblick sagen, das sind so die normalsten Jungs, die ich je getroffen habe. Die sind so normal. Also die haben natürlich so eine gewisse Ausstrahlung und Aura, wo man dann auch immer so denkt, so okay, krass, also das erfüllt so den Raum, aber die sind so ganz, also so wirklich komplett normal auf dem Boden geblieben. Also wir haben über Gott und die Welt vorher auch geredet und es ist ja oft nach Interviews so, dass wenn das Interview vorbei ist, dann sind die mit dem Kopf schon beim nächsten und dann verabschiedet sich und dann tun die auch so, als wäre man gar nicht mehr im Raum, weil die sich, glaube ich, mental auf das nächste vorbereiten oder weil es einfach anstrengend ist. Aber wir haben uns auch ewig lange unterhalten und da hatte ich dann irgendwie Bill erzählt, dass ich irgendwie nach L.A. fahre, zu Britney, mir die Las Vegas Show angucke, weil er halt erzählt hat, dass er gerade erst da war. Und er hat einfach mein Handy genommen und mir 3 Sprachnachrichten aufgenommen, also Voice-Nachrichten, wo ich überall geile Klamotten kaufen kann und so. What? Also richtig witzig. Ja, das war richtig geil. Und beim zweiten Mal war es auch super lustig, weil da hatten die sich das gewünscht, weil die das erste Interview so cool fanden. Und dann waren die so, okay, machen wir nochmal mit dem. Und das war dann in einem Hotelzimmer in Berlin. Das war auch richtig cool. Und beim dritten Mal habe ich dann Bill einen Tag vorher bei der Premiere von Queen of Drags getroffen in Berlin. Das war ja dieses Format, so wie Drag Race, nur halt auf Pro7. Und der hat mich auch direkt wiedererkannt. Man muss ja sagen, die treffen so viele Menschen. Ich glaube schon, dass sie dann wissen, der kommt mir bekannt vor. Aber die können, glaube ich, nicht immer so schnell einordnen, woher. Das kann halt alles sein. Ne? So, aber der wusste sofort und ganz genau. Und Gustav und Georg habe ich auch mal irgendwie im Hotelflur getroffen. Und die haben mich auch direkt erkannt und irgendwie krass, so voll direkt gleich Hallo und bla. Also es war halt richtig cool. Aber das letzte Interview war dann, an dem Tag muss irgendwas gewesen sein. Ich glaube, die waren mega im Stress. Es war irgendwie total unentspannt. Also nicht von denen aus, aber man hat gemerkt, die sind mit dem Kopf ganz woanders. Ich hatte, dass da irgendwas vielleicht gerade schiefgelaufen ist oder so. Das war im Gegensatz zu den ersten zweien dann irgendwie, ja, war nicht so viel Raum für dieses so schöne Zwischenmenschliche. So. Und ja, und dann haben die das Management gewechselt und ab da habe ich dann generell ja nicht mehr so viele Interviews gemacht. Dann kam ja auch Covid, da wurden ja auch gar keine Interviews mehr so vor Ort gemacht. Und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Also die Managerin von damals ist auch gar nicht mehr bei denen, glaube ich, im Team. Und weil viele Fans sagten dann so, ja, die schreiben auch mal so, ja, die haben jetzt eine neue Single, warum interviewst du die nicht mehr? Und die Fans sind ja ganz schlimm teilweise. Sie sind auch so, ja, hast du dich daneben benommen oder was und bla. Und ich kann euch sagen, nein, da ist alles gut. Das ist halt manchmal so. Und ich verstehe es auch, warum soll man im 4. und 5. Mal bei der gleichen Person im Interview sitzen. Also so groß ist meine Plattform auch nicht. Und ja, ich kann aber nur Gutes über die sagen. Also die sind wirklich richtig, richtig normal, finde ich.
Ja, krass. Ja. Ich will noch mal ganz kurz ein traumatisches Kindheitserlebnis erzählen. Ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe. Ich habe damals da war ich 10, 11, 12, war ich wirklich auch der größte Tokyo Hotel Fan. Mhm. Das muss so 2005, 2006 gewesen sein. Mein ganzes Zimmer voll mit Postern von Tokyo Hotel. Meine Mutter hat mir dann so ein Merchandise-Shirt von dem gekauft oder von denen. Und ich habe das halt in der Stadt getragen, ich 11, 12 Jahre alt gewesen. Und dann hat irgendein Passant, ich weiß nicht, wer das war, hat so gesagt so, bah, guck mal, der trägt ein T-Shirt von Tokyo Hotel, der ist bestimmt schwul.
Und das hast du mal erzählt.
Und ich habe das nur so gehört irgendwie und ich wusste auch gar nicht, wo das herkam. Und ich habe mich in dem Moment so krass geschämt, weil ich war in dem Alter, glaube ich, noch nicht mal in der Pubertät. Ich war so, oh Gott, bin ich jetzt schwul so? Ich war mir selber noch gar nicht bewusst, was ich bin. Und fand das so, so schlimm, dass ich direkt nach Hause gefahren bin. Mhm. Und ab diesem Tag habe ich dieses T-Shirt nie wieder angezogen. Und ich habe meine ganzen Poster abgehangen. Ich wollte mit dieser Band nichts mehr zu tun haben.
Wie schlimm, oder? Ist das nicht traurig?
Das war wirklich so traurig und eigentlich auch voll traumatisch. Ja, irgendwie traumatisierend. Und ich glaube, das hat mich echt geprägt. So dieses, weil ab diesem Tag war das wirklich so, man hat alles versucht, um nicht mehr schwul zu wirken. Ja,
schlimm. Das hat sich so eingebrannt. Denkt man so, hätte man erst recht weitermachen müssen.
Eigentlich schon. Also
aber die Eier hatte man damals halt
mit
nicht.
Mit dem Selbstbewusstsein von heute vielleicht. Aber damals war das wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, und das kann ich voll nachvollziehen. Ey, ich will noch eine Sache dazu. Eine ganz wichtige Sache habe ich gar nicht erzählt. Und zwar beim zweiten Interview ist ja noch was passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch schon mal erzählt habe. Da ist ja dann ein Foto entstanden, wo es so aussieht, als würden Bill und ich heimlich Händchen halten. Dabei liegt einfach meine Hand auf meinem Oberschenkel und seine liegt so, dass man denkt, die liegt bei mir drauf, aber die lag bei ihm halt. Also ne, es gab einen Abstand auf jeden Fall. Und das wurde ja dann so, diese Fans haben ja angefangen, dann so Screenshots davon zu machen, auch richtig so rangezoomte und das ging dann irgendwie durch Tokyo Hotel Fangruppen und das ging so weit, dass dann immer wirklich so Bild-Zeitung und so eine Leute angerufen haben.
Hat nicht auch jemand einen Artikel geschrieben?
Also es war dann wirklich so, dass dann auch irgendwann jemand zu mir meinte so, ey, wenn sich Leute von der Presse melden, bitte gar nichts dazu sagen, dass die zerreißen alles, was man sagt und ich habe dann einfach immer alles ignoriert.
So, ich hatte eine Affäre mit Bill Kaulitz.
Ich so endlich aber Aufmerksamkeit. Und das, also das war halt so richtig, richtig schlimm, weil das halt so voll groß gemacht wurde. Das hielt auch nur einen Tag. Das war nach einem Tag vorbei, das Thema. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht, ich weiß es nicht, es ist jetzt nur eine Vermutung, dass das vielleicht auch an die Jungs herangekommen ist und die dann vielleicht entsprechend, besonders Bill, beim dritten Interview vielleicht auch besonders vorsichtig war. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass das halt, dass das wahrscheinlich ständig bei dem passiert und dass die Fans halt ganz, ganz schlimm sind und die dann vielleicht auch ein bisschen aufpassen, was die machen.
Ja, das kann sein, weil die Fans, die die haben, das sind ja wirklich so Ultra-Fans auch, ne?
Die schreiben auch so, also die schreiben auch, ob man die Nummer von denen hat, ob man weiß, wo die als nächstes hinreisen oder ob man noch bei denen ist. Also es ist richtig krass. Selbst mein Kameramann hatte zig Instagram-Nachrichten von Fans, ja, so wo die jetzt hingehen und ne, so, also richtig, richtig schlimme Sachen. Auch so, so, also richtig schlimme, so von wegen so, wenn ihr das nicht sagt, nehme ich, also bringe ich mich gleich um.
Was?
Ja, so richtig gestört.
Alter.
Wo du dann auch so denkst, okay, was soll ich denn jetzt sagen? Weil nachher bin ich schuld, dass jemand, dass sich ein Tokyo-Hotel-Fan umgebracht hat. Und da frage ich mich, was müssen die denn durchgemacht haben mit diesen Fans? Weißt du, und es sind ja nicht alle Fans so, aber es gibt halt einen Bruchteil, der einfach, glaube ich, so besessen ist.
Ja, die haben doch mal erzählt, die haben sich doch damals richtig einen Bunker bauen lassen. Ja. Also richtig so ein Haus mit einem fetten, mit einer fetten Mauer drumrum, weil die Leute da tagelang gezeltet haben. Da wurde alles irgendwie. Also krass, ne?
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube auch, das war ja auch der Grund, warum die nach L.A. gezogen sind. Die sind ja wirklich vor den Fans geflüchtet, weil es gab doch diesen Vorwurf auf der Tankstelle irgendwie, dass die da auch verfolgt wurden. Und ich glaube, hat dann nicht Tom irgendwie eine aus Versehen nicht geschlagen, aber irgendwas ist da doch passiert.
Kann sein,
ich weiß gar nicht mehr.
Aber da kann man ja froh sein, dass die da eigentlich so gut mit umgehen konnten auch.
Ja, voll. Ja,
verrückt.
So, ich glaube, das wird hier langsam eine Musikfolge diese Woche. Naja, gut.
Ja, die Zuhörer steuern die Themen, ne?
Ist so. Das, die nächste Frage ist, das Podcast-Intro ist so geil, gibt's das irgendwo? Das wurde schon mehrfach gefragt, aber ich glaube, das ist schon sehr viele Folgen her. Ich kann es ja noch mal sagen. Also, das ist ein Song, den ich selber gemacht habe mit einem Freund, der Produzent ist. Und das ist sozusagen mein Song, mein Hollywood-Tramp-Song, und den gibt es nicht, weil ich einfach es nie geschissen bekommen habe, das Ding über irgendein Label oder so auf Spotify zu packen. Also vielleicht, wenn ihr Kontakte habt oder Ahnung habt, vielleicht können wir es ja gemeinsam hinkriegen, dass der Song irgendwie mal auf Spotify landet, damit ihr den auch so hören könnt.
Einmal gehst du so weltweiter Durchbruch.
In 87 Länder, Platz 1.
Sämtliche Produzenten melden sich.
Und der Song hat nicht mal einen Titel, ne? Der hat keinen Namen. Also wenn ihr Ideen habt, sagt Bescheid.
Die Jungs, die möchte einen Song mit dir aufnehmen.
Ja,
so.
Beyoncé möchte über den Song drüber singen. You won't break my soul. So, kommen wir zum nächsten. Hallo, ihr wilden Sexfrikadellen. Die Geschichte der Hörerin aus Folge 160 war wirklich heftig. Lieber Unbekannter, erstmal vielen Dank für deinen Mut, es mit allen zu teilen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht, aber vielleicht ergibt sich das hier aus der Nachricht. Bezüglich der Therapie und Job. Ich hatte ähnliche Probleme, da ich auf dem Lehramt studiere und eine Verbeamtung ausgeschlossen ist, wenn man in psychologischer Behandlung war. Ich leide unter einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung und habe mich letztendlich dafür entschieden, eine Therapie aufzusuchen und auf die Verbeamtung zu verzichten. Ich denke, die mentale Gesundheit ist so viel wichtiger als ein Job. Gegebenenfalls würde eine private Therapie helfen, die man selbst zahlt, da diese nicht in der Krankenkasse gespeichert wird. Ebenso gibt es viele Hilfsangebote, wie zum Beispiel der Weiße Ring. Dieser kann kostenlos und anonym unter 116006 kontaktiert werden. Alternativ gibt es auch eine Online-Beratung oder Vor-Ort-Termine. Danke. Ist immer cool, wenn ihr so mehr Wissen habt als wir und das mit uns teilt.
Und wir teilen es gerne mit der Welt.
Mit der Welt. So, hey, ihr zwei Täubchen, ich habe euch vor kurzem in Bezug auf Fisten geschrieben. Oh Gott, war das nicht gerade letzte Woche? Pierre rollt schon mit den Augen, weil er hofft immer, dass das Thema nicht kommt. Und ich war wirklich erleichtert, dass ihr das Thema so offen angesprochen habt. Siehst du, Pierre? Guck mal, Pierre sagte ja, er habe das gemacht und scheint ja auch Fan davon zu sein. Geht es bei dir denn einfach so oder brauchst du Hilfe durch Poppers oder Ähnlichem? Mein Partner traut es sich nicht zu und mag keine Substanzen. Wie bist du denn an die Faust rangeführt worden? Sorry, dass ich lache, ich finde einfach die Formulierung so witzig. Sollte ich ihn mit Dildos oder anderem Toys heranführen oder sind Poppers eher zielführend? Ich bin nur aktiv und kenne die andere Seite zu wenig. Danke für eure Meinung, lasst euch nicht den Mund verbieten. Niemals werden wir das. Aber vielleicht ist es ja generell auch interessant für Leute, wo es nicht gleich die Faust sein muss, sondern die generell vielleicht ein bisschen hinten mal was rein donnern wollen.
Ja, also
es spricht der Fist-Experte Dr. Daly.
Oh Mann, ey, das ist eigentlich so unangenehm, das Thema.
Das ist jetzt dein Thema, dafür stehst du jetzt.
Stehe ich mit meinem Namen.
Ja, du bist jetzt Vorreiter. Du bist jetzt wirklich eine Fist-Ikone.
Ja, wir wollen hier auch mal die Lanze brechen jetzt, ne?
Ist so.
Nee, also ich muss dazu sagen, bei mir ging es auch nicht von Anfang an. Also es ist wirklich, am Anfang ging es irgendwie gefühlt so 1-2 Jahre gar nicht. Also sie gingen gar nicht ganz rein. Immer nur so, weiß ich nicht, 4 Finger oder so. Aber die ganze Faust halt nicht. Das hat halt echt lange gedauert. Und irgendwann, ich hatte auch zwischendurch, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich jeden Tag irgendwie versucht habe, mir da eine Faust reinzustecken, sondern man hat es immer mal wieder versucht. Und es hat halt irgendwie immer nicht geklappt. Und irgendwann hatte ich da auch keinen Bock mehr drauf. Und dann irgendwann mal, das war aber viel, viel später irgendwie, hatte ich mal wieder Bock, das auszuprobieren. Und dann hat es irgendwie, warum auch immer, auf einmal funktioniert. Mhm. Ich bin aber auch der Meinung, dass das irgendwie, ich hatte auch, glaube ich, vorher was getrunken und irgendwie, ja, weiß ich nicht, das war halt einfach so ein Moment, wo ich so dachte, so, ja, komm, jetzt versuchen wir es nochmal. Und dann plötzlich hat es funktioniert. Und seit diesem Tag
steckt die Faust da drin.
Steckt einfach die Faust drin. Nee, ich glaube, dass das auch einfach, ja, also es klingt jetzt so dumm, aber ich glaube, man muss das auch so ein bisschen trainieren. Also man kann das nicht von heute auf morgen irgendwie erwarten, dass da so eine Faust reinpasst. Und ja, also ich habe es am Anfang auch immer mit Poppers versucht, aber selbst mit Poppers hat es dann irgendwie nicht funktioniert.
Ja.
Ich glaube, irgendwann kommt einfach der Punkt, wo es dann einfach klappt.
Ja, aber man muss sich sozusagen Stück für Stück ranarbeiten, ne?
Ja.
Also machst du sozusagen, keine Ahnung, dann fängst du vielleicht bei deinem Partner mit 1-2 Fingern an, dann irgendwann sind es 3-4, ne? So.
Genau, aber ja. Das geht halt wirklich nicht von heute. Also es mag bestimmt auch welche geben, wo es von heute auf morgen geht, aber ich weiß, dass das bei mir also gefühlt so 2 Jahre gar nicht funktioniert hat.
Ja.
Und dann irgendwann auf einmal, zack, hat es funktioniert.
Ja.
Und mittlerweile muss ich sagen, geht es bei mir auch ohne Poppers und auch ohne Substanzen.
Ja.
Also.
Ja, guck, haben wir wieder was gelernt. Und ich muss natürlich wie immer an dieser Stelle sagen, das sind also unsere, was wir hier erzählen, ist einfach unsere eigene Erfahrung. Das sind keine Tipps, die ihr befolgen solltet. Wir sind keine Ärzte und wir sind auch keine Fistologen. Ja, aber spannend. Aber klar, das macht ja auch Sinn, weil ich finde das auch beim normalen Geschlechtsverkehr so, dass du gerade auch wenn du, also das kenne ich ja, wenn man ewig dann nicht passiv war, dann geht das auch nicht sofort. Also du musst dann auch erstmal gefingert werden und dann am besten auch so 1-2 Finger rein oder weißt du, also du kannst jetzt nicht einfach 3 Jahre nichts, also weißt du, nicht anal was drin haben und dann dich aber direkt draufsetzen und los geht's. Also gibt's bestimmt auch Leute, die es können, aber so eine gewisse Dehnung, sag ich mal, ja. Spielt da eine Rolle, plus dass man die Muskeln halt gut kontrollieren kann im Sinne von locker lassen und entspannen, ja, und so.
Genau. Und jetzt muss Hollywood Tramp einmal was Längeres vorlesen, weil ich muss mir jetzt einmal kurz eine Faust reinstecken.
Okay, also keine Frage, aber wie geil sind bitte die 2 neuen Songs Me and Mine von Kelly Clarkson? Ich sag ja, das wird hier einfach nur noch eine Musikfolge heute. So schade, dass sie mit ihrer wahnsinnigen Stimme so unbekannt hier in Deutschland ist. Das stimmt. Apropos, ich habe übrigens auch Kelly Clarkson mal interviewt, fällt mir gerade ein. Das war auch richtig, richtig geil, weil sie einfach die süßeste, netteste Person ever war. Und wir waren im Vorfeld, also ich und ich hatte damals meinen Freund mitgenommen, und wir waren total eingeschüchtert, weil es hieß so, ja, sie irgendwie, das ist ein Team von 20 Leuten und wir hatten so einen Slot und alle, die vor mir dran waren, waren halt so riesengroße Medien, das war irgendwie Pro7 und die Gala und bla und dann, und ich war so mit der Letzte, der dran war und ich dachte so, Gott, wieso haben die mich überhaupt eingeladen? Und am Ende war das geilste Interview ever, leider in sehr schlechter Qualität gefilmt, weil im letzten Moment wurde uns die Technik da irgendwie abgesagt und wir mussten es am Ende mit dem Handy machen, deswegen sieht dieses Interview irgendwie aus wie ein 80er-Porno, aber es war auf jeden Fall mega geil mit ihr. Und ich muss sagen, ich glaube, dadurch, dass sie mit ihrer eigenen Talkshow in den USA so krass groß gerade ist und so krass gehypt wird, glaube ich, dass jetzt auch musikalisch das so ein bisschen vielleicht auch zu uns rüber swappt, dass Kelly Clarkson mit dem neuen Album vielleicht auch mal hier so ein bisschen mehr irgendwie wahrgenommen wird. Aber ich meine, man kennt sie ja. Es gibt ja auch viele Songs, die kann man auch spielen. Also sowas wie Stronger oder Since You've Been Gone und so. Das kennen auch die Leute. Aber ja, ich weiß schon, was gemeint ist. Also Kelly Clarkson ist einfach underrated hier in Deutschland. So, die war ja auch noch nie auf Tour hier.
Noch nie?
In Tour. Nee.
Ich bin, by the way, wieder da. Der Podcast, in dem wir ständig live auf Toilette gehen.
Ja, wirklich.
Also ich habe die Frage jetzt nicht verstanden, aber ich habe nur gehört,
Kelly Clarkson hat ja zwei neue Songs gleichzeitig rausgebracht und es geht ja um ihr Breakup, ihre Trennung von ihrem Mann und so. Und einer der beiden Songs ist sogar von dieser Gail geschrieben, weißt du, diese A, B, C, D, E.
Ah, ja.
Also die ist ja eine richtig gute Songwriterin und die Songs sind richtig schön, müsst ihr euch mal wirklich reinziehen und das Album wird ja auch so ein Break-Up-Album, also da wird sie ihre ganze Trennung, Scheidung und so verarbeiten. Ich glaube, das wird richtig krass. So.
Also ich habe auch letztes Jahr ein Album von Kelly Clarkson richtig gesuchtet, das Album Breakaway.
Oh, das war auch geil.
Das ist einfach, da sind auch so krasse Balladen einfach drauf.
Ja.
Ich liebe es, kann ich nur empfehlen.
Ja. So, kommen wir zum nächsten in diesem Musikspecial, würde ich schon fast sagen. Aber jetzt kommen wir wieder zum anderen Thema. Moini, ihr beiden Spermaschleudern, woher weißt du das? An welchen Orten masturbiert ihr am liebsten bzw. am häufigsten? Ich masturbiere am häufigsten auf der Toilette. Da ist das Handling mit dem Sperma am einfachsten. Einfach in die Schüssel spritzen und weg damit. Bussi auf die Muschi. Ah! Das war mal richtiger Schmatzer auf meine Muschi.
Ja, also am häufigsten würde ich jetzt einfach mal sagen, einfach zu Hause.
Ja, aber wo da?
Ja, also meistens in meinem Bett.
Ja.
Weil, weiß ich nicht, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja eh, also wenn, dann mache ich das ja eh dann abends irgendwie so, weil tagsüber, ich bin halt auf der Arbeit, ich bin halt eh gar nicht zu Hause. Auf der Arbeit mache ich das eh nicht, weil das traue ich mich nicht.
Ja.
Ich hatte schon mal überlegt, aber ich traue mich das wirklich nicht. Da hast du ja in so einem Moment, denkst du dann auf einmal, bestimmt sind jetzt hier irgendwo Kameras auf der Toilette oder so.
Horror.
Kennst du das? Oder Wie du meintest, letztens auf dem Solarium, Wo man auf einmal sich einbildet, ja, bestimmt ist da ein Loch in der Wand oder so.
Ja, irgendwie schon. Ich muss eine Sache gestehen. Ich habe damals, als ich Zivildienst gemacht habe im Krankenhaus, also das gab es ja damals noch, man muss ja entweder zum Bund oder Zivildienst machen. Und beim Zivildienst habe ich jeden Tag da in diesem Krankenhaus gewichst.
Echt?
Jeden Tag. Da auf war ich
Toilette
irgendwie süchtig.
Oder
ja,
wo, oder?
Ja.
Ach, krass.
Also das war so richtig crazy. Das war mir so scheißegal. Und heute wäre ich so, weiß ich nicht. Also ich finde, heute ist man, also nicht, dass ich mich das nicht traue, aber es ergibt sich so selten. Also ich hätte auch irgendwie Schiss, dass das irgendwie dann, also ja, weiß ich nicht. Ich finde auch, wenn du so mit 19 oder 20 beim Wichsen erwischt wirst, ist das nochmal was anderes, als wenn du so
wenn
älter
so
bist.
Erwachsen ist,
ja,
ne?
Ja, das so was so leicht Problematisches irgendwie.
Ja.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich wüsste jetzt auch nicht, weiß nicht, würdest du im Club einfach alleine zum Beispiel auf die Toilette gehen und wichsen? Nee.
Nur zu zweit.
Ja, ist so. Vor allen Dingen im Club ist ja auch noch so, dass die Kabinen, wenn die nebeneinander sind, kannst du ja oft drüber gucken. Mm. Ja, so. Aber ja, okay, das heißt im Bett am häufigsten.
Ey, ich hatte das ja einmal im Club, da habe ich mit jemandem auf Toilette dann richtig rumgemacht mit Oral und so. Und dann hat oben einer drüber geguckt. Und dann hat er sich nur eine gefangen dann irgendwie so, weil der dann so, ey, verpiss dich so, ne? Boah, das war so unangenehm irgendwie, aber irgendwie auch lustig.
Und der Arme, der hätte es ihn ja zugucken lassen können.
Also ganz ehrlich, ich finde das frech, darüber zu gucken.
Ja, das ist schon frech.
Das ist richtig frech.
Und was ist, wenn der super hot ist?
Ja, dann muss er halt reinkommen.
Und er sagt so, ich will einfach nur zugucken?
Nee, dann muss er anklopfen und reinkommen dann.
Ja, achso, ich habe jetzt gar nicht selber geantwortet, ne? Aber es ist auch so ein bisschen kacke, weil ich, wenn ich jetzt erzähle, wo ich hier überall wichse, Pierre ist ja jede Woche hier, jetzt denke ich, dass wenn er dann da so hier ins Badezimmer geht, er immer dran denkt, dass ich da wichse oder so.
Na, ach, du musst ja einfach nur sagen, wo am häufigsten, im Bad, im Schlafzimmer oder?
Am häufigsten weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist so Bad, Couch, Bett.
Ja.
Ich glaube, das wechselt sich halt ab. Also ich bin auch so ein Typ.
Auf der Couch auch? Aber machst du dann hier die, weil du hast ja hier voll diese Panorama-Fensterfront.
Ja, aber du kannst, wenn du die Gardinen zuziehst, kannst du von außen nicht gucken. Und wenn du auf dem Sofa liegst, kann auch keiner gucken. Also
Oder du lässt extra die Fenster so auf, weil das dann so der Kick ist quasi.
Oder ich, genau, das ist ja bei mir auch so, also wenn ich am Fenster stehe, gucke ich auf so einen sehr belebten Platz hier in der Hamburger Sternschanze und würde ich mich hier am Fenster hinstellen und wichsen, also die Polizei wäre in 2 Minuten da. So, weil das ist hier so, da guckt jeder dann nach oben. So, und alle so, oh, was ist das? Es regnet? Hä? So,
oh. Ja. Könnte man so ein Meme draus machen.
Ja, es gibt auch so ein Meme auf so einem Kletterburg, wo so ein Mädchen sagt so, oh, es fängt an zu regnen. Und dann da drüber der Bruder so, ich muss pissen. Und dann läuft alles schon so runter auf die Schwester. Naja, so auf jeden Fall. Das Ding ist aber, was ich sagen wollte, dass dadurch, wenn der Hund zum Beispiel da ist, dann gehe ich schon ins Bad, weil ich kann mir kein Wichsen, wenn mein Hund daneben steht. Das nervt mich. Die muss weg. Die darf mich, ich darf die gar nicht sehen, weil dann kriege ich sofort dann wächst mein Pimmel direkt nach innen.
Oh je.
Ja, deswegen. So, kommen wir zum nächsten, weil wir schaffen bestimmt noch 2, 3 Nachrichten. Achtung, Achtung, hier spricht Ihr Kapitän. Ich hatte euch von meinem SPA-Fauxpas berichtet, also Spa, ne? Er hat das so groß geschrieben. Kurze Aufklärung. Achso, wir haben uns ja gefragt, also kurz die Geschichte. Die Person ist halt ins Becken irgendwie und kam an so eine Düse vorbei und diese Düse hat er halt direkt in sein Loch geschossen so und da kam halt die kleine Wurst raus im Schwimmbecken und das hat halt keiner mitbekommen, aber der Person war es halt mega unangenehm und wir haben uns gefragt, wie das überhaupt gehen kann. Wir haben so ein bisschen gezweifelt daran und er sagt, kurze Aufklärung, ich habe keine physikalischen Superkräfte. Es war einfach eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Die Massagedüsen waren unter Wasser in der Wand. Man kann sich quasi davor stellen und sich im Wasser durch den Druck den Rücken oder halt unfreiwillig auch die Rosette massieren lassen. Wir waren in einem normalen Spa und in keiner Gay-Sauna, deswegen musste ich auch keine Vorbereitungen treffen, Pierre. Aber danke für die Tipps. Im Übrigen habe ich abends meinen Leuten davon erzählt, es lagen alle unterm Tisch und ja, Barry, es hat keiner bemerkt, zum Glück, denn sonst wäre ich mit Sicherheit nicht trotz meiner unfassbar seriösen Auftretens sauber aus der Nummer rausgekommen. Was ist eure peinlichste Story? Erzählt doch mal, liebe Grüße und ahoi! Oh, ich kann nicht mehr. Ja, also wir kennen ja diese Drüsen, ne? So, aber die Frage ist ja immer noch, wie kam das in die Rosette rein? Weil eigentlich ist ja die Badehose dazwischen.
Nee, im Saunabereich bist du ja ohne. Ach, da bist ja, du ja, schwimmst du auch nackt das in den, ja, Pool. Ja.
Aber dann kann das doch durchaus sein, dass wenn du eine komische Bewegung machst und in der richtigen Position das Ding entsprechend tief Wasser
reinpumpt. Teilweise
reinpumpt,
sind die auch sehr stark, ja, und haben richtig Druck, auch diese
Wasserdüsen. Ja, die sollen ja massieren, ne? So. Aber ja, danke für die Erklärung. Und ich weiß, ich bin ganz schlecht in so, was ist dein peinlichstes, bla bla. Mir fällt jetzt auf Anhieb gar nichts ein, irgendwie groß peinliches.
Also so spontan jetzt auch.
Also,
nicht.
Ich glaube, das Peinlichste, das habe ich hier ja schon erzählt, das war ja einmal, wo jemand, wo ich, also eine der ersten Male, wo ich anal gemacht habe und ich dann so gemerkt habe, oh nee, irgendwas stimmt da nicht, und bin sofort aufgestanden, habe das Gummi abgezogen und bin damit auf Toilette verschwunden und habe gemerkt, okay, es war alles nicht so rein, wie ich es dachte. Ja, aber damals dachte ich, das wäre alles ready, da kannte ich mich noch nicht so aus.
Aber das kann halt passieren, so.
Ist halt so, ne?
Es ist halt irgendwie in dem Moment, ich finde auch nicht wirklich, also mir ist es in so einem Moment dann nicht peinlich, sondern eher so ein bisschen unangenehm, weil es ja auch irgendwie so ein bisschen die sexuelle Stimmung dann so kaputt macht.
Ja.
Ist irgendwie dann so ein bisschen so, oh Gott, es tut mir irgendwie voll leid, dass das jetzt so endet irgendwie, weißt du?
Ja, ja, voll. Aber ja, witzige Story. Also ich wüsste jetzt aber nichts, womit das zu toppen wäre. So.
Nee, würde ich jetzt auch nicht.
Okay,
dann vielleicht, wenn uns noch was einfällt, dann.
Ja, wenn uns das einfällt, dann reichen wir das nach. Genau. Und so, dann kommen wir noch mal einmal zum Bezug auf die letzte Folge mit dem Missbrauch. Also Triggerwarnung schreibt die Person auch schon direkt vorweg. Vielen Dank, das ist immer gut, wenn ihr das macht. Hey Barry, hey Pierre, in der letzten Folge kam das Thema Missbrauch noch mal auf. Sorry. Dazu hatte ich euch auch schon einmal geschrieben. In der Folge 141, ich war unartig, Daddy, Ironie des Schicksals, dass meine Geschichte unter diesem Podcast-Titel vorgelesen wurde und jetzt nochmal so eine Story laut wird, in der der Vater wirklich der Täter ist. Oh Gott, das ist mir nie aufgefallen, aber es liegt doch daran, dass das verschiedene Prozesse sind. Also wenn wir den Titel suchen, wissen wir im Nachhinein immer gar nicht mehr, was alles besprochen wurde in der Stunde. Also das ist halt natürlich in dem Fall sehr unglücklich, wenn die Folge Ich war unartig, Daddy heißt und Shitstorm. Es ging um Missbrauch. Aber ich glaube, da merkt ihr auch, dass das gar keinen Zusammenhang hat, weil das würden wir niemals absichtlich machen. So, ich frage mich, in welchem Beruf es nicht gestattet ist, sich psychologische Hilfe zu suchen und wenn man diese nicht in Anspruch nehmen darf, wie der oder die derjenige in der letzten Folge geschrieben hat, an so einem Berufszweig festhalten kann. Denn gerade wenn es Berufe sind, in denen man für Menschen Verantwortung übernimmt, wie zum Beispiel Psychologe, Psychologinnen, wie ihr es erwähnt habt, ist eine stabile Psyche und Belastbarkeit unabdingbar. Auch wenn du lange studiert hast, es geht nichts über dein eigenes Seelenheil. Als Betroffener kann ich das mit absoluter Sicherheit sagen. Die Gegebenheiten und die Situation deiner Mutter, dass der Täter noch mit ihr zusammenlebt, die auch noch das gleiche Schicksal teilt, macht es natürlich unfassbar schwierig. Ich rate dir, such dir Hilfe. Du teilst deine Geschichte, wenn auch anonym, du suchst schon Hilfe, das ist gut. Es gibt die Life- oder Mental Coach, Coachinnen, mit denen, wenn die Connection stimmt, sich schon viel aufarbeiten lässt. Ich spreche aus Erfahrung. Dies läuft in der Regel privat und wird nicht über die Krankenkassenversicherung verzeichnet, da sie selbstständig sind und auch die Bezahlung privat läuft. Das ist ja das, was vorhin auch schon gesagt wurde, ne? Du trägst keine Schuld und du bist gut, wie du bist. Ich sende Licht, Liebe und wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen Weg in eine hoffentlich leichtere Zukunft. Ach, wie schön.
Ja, toll.
Find richtig ich super. Süß, die Nachricht, muss ich auch sagen. Und danke für die vielen Tipps. Also ich hoffe, dass das mehreren Leuten hilft. Es gibt ja auch sicherlich viele, die gar nicht das kommunizieren, aber vielleicht fühlt ihr euch da auch ein bisschen abgeholt. Und ja, weiß gar nicht, willst du dazu noch was sagen?
Nee, eigentlich nicht.
Es war so schön, das kann man eigentlich so stehen lassen. Das
muss man so erstmal sacken lassen.
Auch. Ja, ich finde es auch immer schwierig, dann danach mit so irgendwelchen ganz komischen Themen zu kommen, wie wo masturbiert ihr am häufigsten, oder?
Ja, aber ich glaube, wir müssen alle diesen Podcast auch mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen, auch wenn die Themen manchmal ziemlich ernst sind.
Ja, ich meine ganz ehrlich, das kam übrigens auch ganz oft als Feedback, dass Leute halt meinen so, ey, euer Konzept ist ja, ihr stellt euch dem, was aus der Community kommt, und das kann man uns dann wiederum nicht vorwerfen. Also man kann uns nicht seine Story erzählen und dann ne, so uns einen Vorwurf machen, dass wir diese Story irgendwie machen. Und deswegen sorry, wenn manchmal, wenn das so ist, darüber habe ich nie nachgedacht, dass manchmal dann der Titel in Kombination mit manchen Sachen, die in der Folge gesagt wurden, vielleicht ein bisschen schwierig erscheint. Darüber haben wir nie nachgedacht, weil es einfach verschiedene Herangehensweisen sind. Aber ich muss auch sagen, meistens ist es so nach dem Aufnehmen, dass wir gar nicht mehr wissen, worüber wir geredet haben, ne? Weil es einfach so viel ist.
Der Kopf ist dann auch erstmal so komplett Matsch, leer irgendwie. Ja, das ist so. Also wir merken das auch ganz oft, wenn wir mal, wir haben ja ab und zu mal zwei Folgen hintereinander aufgenommen.
Oh Gott, das ist immer so anstrengend.
Die zweite Folge ist immer schon so, oh, man weiß schon gar nicht mehr, was redet man da eigentlich, ne?
Das ist wirklich so, ne? So, eine Nachricht schaffen wir noch. Hey, ihr zwei, wenn ich abgespritzt habe und danach pinkeln gehe und mich dann ins Bett lege, fühlt es sich danach ganz komisch an. So ein Gefühl, als müsste noch was raus. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ein leichter Druck könnte man sagen. Aber es ist immer nur, wenn ich erst spritze, dann pinkel. Kennt ihr sowas? Hattet ihr das schon mal? Oder einer der Zuhörer? Hab keine Ahnung, wieso das so ist. Ey, natürlich. Also ich kenne das voll.
Also ich kenne das, kenn das Gefühl auch, dass man denkt, man muss irgendwie noch auf Toilette, aber es kommt halt nichts. Aber ich habe das jetzt noch nie damit in Verbindung gebracht, dass man vorher dann abgespritzt hat. Also, aber jetzt, wo er es sagt, ja, irgendwie macht das Sinn.
Ja, es ist also, bei mir ist es immer so, dass wenn, also zum einen, wenn man gekommen ist und der dann noch so halb steif ist, dann ist es so, man muss ganz doll pinkeln, aber es kommt nicht. Das ist immer ganz schlimm, finde ich. So, und dann, wenn man gepinkelt hat, habe ich auch immer das Gefühl, dass vielleicht durch diese Anschwellung da halt noch so viel Blut im Penis ist, dass halt nicht alles, also die letzten Tropfen kommen da nicht mehr durch. Und dann geht man ins Bett und denkt so nach 10 Minuten so, hä, eigentlich müsste ich jetzt schon wieder pinkeln. Und es fühlt sich auch die ganze Zeit so an, als wäre noch irgendwie was in der Harnröhre irgendwie. Also ich kenne das total. Ich finde auch ganz schlimm, wenn der steif ist. Und kennst du das manchmal, wenn man im steifen Zustand dann doch pinkeln muss, wenn man so doll pinkelt? Das fühlt sich auch mal ganz komisch an.
Ja, das stimmt.
Ja, okay, komm, einen machen wir noch. So, Hallihallo, ich bin türkischer Abstammung, geoutet und schwul. Ich war auch bereits mit meinem Mann verheiratet, haben uns aber scheiden lassen, weil es nicht mehr so ganz gepasst hat. Ich bin 34 Jahre alt. Ich möchte gerne zu eurer Renaissance-Party nach dem Queen Bee-Konzert kommen, habe aber keine schwulen Freunde und gehe auch alleine aufs Konzert, bin aber auch schüchtern und ich müsste meine Komfortzone verlassen, was ehrlich gesagt überhaupt nicht einfach ist. Stelle mir die Afterparty aber mega gut vor, weil es halt meine Musik ist. Was soll ich tun? Wie sind die Leute in Hamburg bei euch? Hamburg, wird man schief angeguckt, wenn man alleine dahin geht. Auf den Facebook-Bildern, also die Partybilder, sind alle immer mindestens zu zweit, komme halt nicht aus Hamburg, sondern eineinhalb Stunden entfernt und niemand meiner Freunde ist Beyoncé-Fan. Dann solltest du deinen Freundeskreis überdenken. Ich danke euch. Ja, also ich habe jetzt nur so gehustet bei Hamburg, weil man sagt ja, die Hamburger haben einen Stock im Arsch und sind halt so verklemmt und steif. Aber ich muss auch sagen, Pierre, dass ganz oft die Leute sagen, dass die beste Stimmung mit immer auf den Hollywood-Tram-Partys ist für Hamburger Verhältnisse, ne? Also von daher würde ich eigentlich sagen, das mit den Fotos, das stimmt nicht so ganz. Das sieht auf den Fotos immer so aus, als wären die Leute in der Gruppe da, aber ganz viele sind alleine da. Und es ist auch witzig, bei den Ticketkäufen sind, würde ich sagen, 90% der Tickets auch immer Einzeltickets. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Leute in einer Gruppe gehen, aber einzeln kaufen, damit man nicht das Geld immer hin und her schieben muss. Aber es sind tatsächlich, also mein Kassenpersonal sagt auch oft so, es sind tatsächlich oft auch Leute alleine da. Und ich habe auch selber ganz oft Feedback, dass Leute sagen, sie waren alleine da und haben mittlerweile ganz viele Freunde getroffen. Weil oftmals ist es so, dass solche Leute, die neu nach Deutschland gekommen sind und vielleicht zum Beispiel Franzosen, die kein Deutsch verstehen, dass die oft, weil die Texte zu den Partys manchmal auch nur auf Deutsch sind, oft so nachfragen und dann auch kommt man ins Gespräch und sagt so, ja, ich bin gerade erst nach Deutschland gekommen und ich war jetzt auf der Party und ich war alleine da und habe schon deutsche Freunde kennengelernt. Also das hängt am Ende von dir ab und wie offen du bist, aber ich glaube, Pierre kann das unterschreiben, man bleibt am Ende nicht alleine auf einer Hollywood-Tram-Party, oder?
Das stimmt, aber ich finde, der Unterschied ist halt so ein bisschen, in Hamburg hat man immer das Gefühl, dass man niemanden kennenlernt, aber in Hamburg ist es, glaube ich, auch so, da muss man eher selber die Initiative ergreifen, ja, weil alle sich irgendwie so denken, irgendwie man will angesprochen werden, aber ja, keiner macht es. Und in Berlin und Köln zum Beispiel ist es aber so, dass man viel, viel öfter auch von anderen Leuten angesprochen wird.
Die Hamburger haben immer so ein bisschen Angst, was falsch zu machen. Deswegen, also wenn man auf die zugeht, macht man meistens gar nichts falsch. Genau. Man wird auch nie so dumm weggeschickt oder so. Aber die trauen sich halt selber nicht. Die wollen halt niemandem zu nahe treten und so. Also in Hamburg ist immer so sehr viel Abstand. So.
Genau. Aber ich glaube, wenn man selber so eine offene Art hat und auch mal irgendwie an der Bar vielleicht mal den Nebenmann dann irgendwie oder die Nebenfrau anspricht, ja, dann lernt man da auch super gut neue Leute
und
kennen.
Ich glaube, wenn nicht da, wo denn sonst? Weil guck mal, du hast die perfekte Voraussetzung. Du bist vorher auf einem Konzert, umgeben von Beyoncé-Fans. Wer weiß, ob du nicht da schon Leute kennenlernst. So, dann bist du wahrscheinlich super gehypt vom Konzert. Das gibt dann ja auch immer noch so ein bisschen so mentale Stärke. Man ist so voll in dem Film drin und so. Dann gehst du in den Club, da sind nur Beyoncé-Fans, also Gleichgesinnte, die auch noch alle oder überwiegend queer sein werden, weil es heißt ja auch queer Renaissance, damit die Leute auch wissen, dass es so die queere Aftershow-Party ist. Und also bessere Voraussetzungen hast du sonst nie, weil du hast halt genau die, also spätestens Beyoncé und die Queerness ist ja dein Nenner mit den Leuten. Und da werden auch bestimmt viele Touristen sein. Ich weiß jetzt schon, dass ganz viele Berliner werden in Hamburg sein, weil sie ja in Berlin nicht spielt und für die ist halt Hamburg näher als zum Beispiel Frankfurt. Also das wird eh so Multikulti gemischt sein. Dann hat man immer diese Hardcore-Fans, die ja jedes Konzert hinterherreisen und die danach wahrscheinlich auch auf die Party gehen. Also ich glaube, wenn du das nicht machst, ne, gerade wenn du aus deiner Komfortzone raus musst, dann wirst du es bereuen, weil du wirst nie wieder so optimale Voraussetzungen haben.
Ja, und ich würde auch sagen, komm vorbei und wenn du irgendwie nach 2 Stunden das Gefühl hast, auch irgendwie war so alleine irgendwie, ja, wenn niemanden halt kennt, dann geht man einfach. Aber dann hat man doch trotzdem zwei schöne Stunden gehabt.
Ja, ein bisschen Beyoncé gehört.
Genau.
Ja, ist doch geil. Ja, cool, aber süß, dass du schreibst und ich finde das total witzig, dass ihr euch da auch immer so ein bisschen so anvertraut und es sind auch ganz oft ganz süße Nachrichten irgendwie so, was die Partys betrifft irgendwie. Von daher, das wird schon schön und ja, da kann ich ja mal nochmal darauf hinweisen, dass es die Party nach dem Konzert in Köln geben wird und nach dem Konzert in Hamburg. Also, wir sehen uns.
Mega.
Und ich leg bei beiden auf. Also alle so, nee, okay, dann nicht. Sorry.
Nur wenn Beyoncé auflegt.
Bis eben war die Party noch interessant. Ja, dann sind wir damit auch schon am Ende. Und wir bedanken uns nochmal an alle, die so viel Feedback geschickt haben. Wir haben, glaube ich, das erste Mal einen Großteil der Nachrichten einfach mal nicht vorgelesen, weil es einfach um so viel Feedback ging. Und ich bin auch erleichtert, dass wir dieses ganze Gedisse jetzt einfach mal, wie sagt man, ad acta gelegt haben.
Ja, wir wollen auch keine Negativität hier mehr haben in diesem Podcast.
Und es geht positiv
positive in Vibes, den Sommer. Positive Energie.
Ja, positive Energie. So, dann hier nochmal der Hinweis, dass ihr alles in den Shownotes findet. Da findet ihr den Link zu Telonym, da könnt ihr uns direkt schreiben. Egal, was euch bewegt, was euch passiert ist, worüber ihr reden wollt, ihr könnt euch auch Fragen stellen und so weiter und so fort. Dann findet ihr natürlich auch den Link zu Social Media von Pierre und mir. Und da habe ich übrigens auch eine Bitte. In letzter Zeit schreiben ganz viele richtig tolle Nachrichten bei Instagram. Und ich würde mir wünschen, dass ihr die vielleicht bei Telonym schickt, weil erstens hat man nicht die Zeit, immer auf alles einzugehen, schriftlich. Und oftmals sind das so tolle Nachrichten, dass ich es schade finde, dass es die Hörerschaft nicht mitbekommt. Und Sachen, die bei Instagram landen, lesen wir nicht vor. Vielleicht sind es auch Leute, die nicht wollen, dass es vorgelesen wird. Aber es ist halt schade, weil ich glaube, dass es vielen weiterhelfen würde. So, und was ist da noch? Die Tickets für die Hollywood-Tramp-Partys findet ihr da und ihr findet auch die Playlist mit den ganzen Songs, über die wir hier heute gesprochen haben. What doesn't kill you makes you stronger.
Because of you.
Wie ich doch die ganzen Texte nicht mehr kann, ne? So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hiermit und hören uns dann nächste Woche wieder beim Kelly Clarkson Podcast. In diesem Sinne,
bye!
Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram @hollywoodtramp.